Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Henning Hubert am Mikrofon herzlich willkommen. Wahlwerbung der NPD vor der Europawahl, die so nicht gesendet wird, weil volksverhetzend, beschäftigt uns gleich. Außerdem, welche Botschaften muss ein Influencer bei Instagram als Werbung kennzeichnen und welche nicht? Ein Münchner Urteil ist im Sinne der Influencerin Kathi Hummels ergangen. Es sorgt für Entspannung. Bei Influencern ist jederzeit mit Werbung zu rechnen. Und wir blicken auf Watson.de als junges Internetportal. Auch das lanciert eben nicht nur Journalismus, sondern auch Werbung. Radio- und Fernsehsender wehren sich gegen Wahlspots der NPD. Die Beiträge enthalten nach Auffassung der Medien volksverhetzende Inhalte. Das Bundesverfassungsgericht gab dem ZDF recht. Ebenfalls weigern sich Deutschlandradio und die ARD. Das ZDF hatte argumentiert, der Wahlspot zur Europawahl erfülle den Straftatbestand der Volksverhetzung. Es ging um Thesen unter der Überschrift »Migration tötet«. Die NPD nennt, nach dem Scheitern ihrer Verfassungsbeschwerde, die Ablehnungshaltung, Zitat, »rechtlich fragwürdig«. Vor anderen Gerichten geht es neben den Fernsehbeiträgen auch um Radiospots mit identischem Inhalt. Fremdkörper oder Teil der Debattenkultur? Immer wieder gibt es problematische Wahlwerbung. Und Michael Borgers blickt kurz auf ältere Fälle zurück.
Die christlich-bayerische Volkspartei, CBV, war nie sonderlich erfolgreich bei Wahlen und existiert längst nicht mehr. Doch gut 2,5 TV-Minuten halten die Erinnerung an die Partei wach.
Zur Bundestagswahl am 25. Januar sehen Sie jetzt eine Sendung der christlich-bayerischen Volkspartei, CBV.
In dem Werbespot zur Bundestagswahl 1987 ist Ludwig Volkholz zu sehen. Der CBV-Gründer sitzt vor einem grünen Kachelofen und liest stoisch von einem Papier ab.
Die CBV will verhindern, dass allmählich eine Ausländermehrheit alle Rechte mit den Grünen zusammen übernehmen und die einheimische bayerische Urbevölkerung nur mehr für diese arbeiten und Steuern zahlen soll.
Volkholz' Vortrag mündet in der Forderung,
dass das ewige englische Negergebrülle in Rundfunk und Fernsehen aufhört.
In den späten 1980er Jahren ist die CBV nicht die einzige Partei, die auf einen Wahlkampf gegen Einwanderung setzt. Die ebenfalls aus Bayern stammenden Republikaner präsentieren zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses 1989 einen Spot, in dem die Titelmelodie des Westerns »Spiel mir das Lied vom Tod« Bilder von Ausländern untermalt. In einer anderen Wahlwerbung im selben Jahr, diesmal zur Europawahl, nimmt der damalige Republikanerchef, der ehemalige Journalist Franz Schönhuber, die Vogelschiss-Aussage von AfD-Chef Alexander Gauland vorweg und betont:
Wir wollen nicht, dass unsere Geschichte auf 12 unselige Jahre verkürzt wird.
Fragwürdige Werbebotschaften kommen aber nicht nur von rechts. So stellte die linksradikale marxistisch-leninistische Partei Deutschlands, kurz MLPD, anlässlich der Europawahl 1989 einen Zusammenhang zwischen Rechtsradikalen und Wirtschaft her.
Mit faschistischer Hetze vertreten diese Parteien aggressiv den Großmachtkurs der Monopole.
Heißt es im Text aus dem Off, während im Bild die Logos von Unternehmen wie Siemens, Volkswagen oder Dr. Oetker zu sehen sind.
Michael Borgers über grenzwertige Wahlwerbung in der Vergangenheit. Und jetzt im Studio bei mir ist Stefan Fries aus unserer Medias Res Redaktion. Sie haben in Sachen Wahlwerbung im Rundfunk intensiv recherchiert. Woher kommt jetzt im aktuellen NPD-Fall die Eskalation?
Na, die Aufregung liegt zum einen natürlich an dem, was die NPD in dem Spot sagt. Und das sind eben Aussagen, die fremdenfeindlich sind. Das ist in der vorliegenden Form nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt. Insofern hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das ZDF den Spot nicht senden muss. Interessant ist es aber auch, weil der Fall relativ selten vorkommt. Die Gerichte lassen normalerweise auch sehr starke Meinungsäußerungen zu, die man persönlich als grenzwertig empfinden kann. Wir haben das ja gerade im Beitrag gehört. Und die Sender, die die Spots ausstrahlen, müssen sich auch sehr zurückhalten bei der Prüfung, weil im Wahlkampf eben sehr polarisierende Meinungsäußerungen erlaubt sind. Sie dürfen die Spots also nicht redaktionell prüfen, sondern nur juristisch. Es kommt aber eben selten so weit, dass ein Spot abgelehnt wird und der Fall dann vor Gericht verhandelt wird.
Wieso dann grundsätzlich senden Radio und Fernsehen überhaupt Parteienwerbung?
Ja, sie müssen. Also Parteien haben sich über die Parlamente ein Recht darauf eingeräumt, dass die Sender vor Wahlen Spots senden. Gab schon 1949 bei der ersten Bundestagswahl im Radio und ab 1957 dann im Fernsehen, auch vorher schon in der Weimarer Republik. Und dass die Sender die Spots senden müssen, das steht so zwar nicht im Grundgesetz, sondern da gibt es gesetzliche Regelungen, aber auch Vorschriften in Rundfunkstaatsverträgen. Und wenn man das aufs Grundgesetz zurückführt, dann werden da immer zwei Artikel gegeneinander abgewogen. Zum einen die Pressefreiheit nach Artikel 5 Grundgesetz, also dass die Sender, dass keiner ins Programm eingreifen darf. Und zum anderen der Artikel 21, das ist der Parteienparagraf. Da steht, Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Und das heißt, sie dürfen sich auch entsprechend äußern.
Das heißt, die Sender müssen senden. Wie setzen Sie das um? Ab heute zum Beispiel am Deutschlandradio.
Ja, das ist im Detail geregelt und wiederum weitgehend den Sendern überlassen. ARD, ZDF und das Deutschlandradio haben sich dazu Grundsätze gegeben. Darin steht zum Beispiel, wie lang der Spot sein darf, 1:30, wo und wie er eingereicht werden muss, in welchen Programmen er wann läuft. Das ist bei den Landesrundfunkanstalten, läuft er nicht in allen Wellen, sondern meistens nur in den populären Programmen. Und die Sendezeiten werden also vorher grundsätzlich festgelegt, dann aber verlost. Je größer und wichtiger die Partei, desto mehr Sendeplätze bekommt sie auch. Wichtig heißt eben auch, nicht nur das letzte Wahlergebnis ist entscheidend, sondern auch, welche Bedeutung hat die Partei in der Gesellschaft? Wie alt ist sie? Wie viele Mitglieder sie hat? Ob sie in Regierungen vertreten wird, ist. Das heißt, die SPD zum Beispiel wird in dieser Hinsicht nicht gleich unwichtig, nur wenn sie bei einigen Wahlen mal schlecht abschneidet. Wichtig ist aber, die kleinsten Parteien müssen mindestens zwei Spots bekommen. Das gilt also auch für die NPD, die größeren Parteien entsprechend mehr. Und dann müssen die Parteien, die zur Wahl zugelassen sind, ihre Spots einreichen. Ähnliche Verfahren wie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt es übrigens auch bei privaten Radio- und Fernsehsendern.
Und müssen die Sender jetzt alles spielen, was sie über die Justiziariate bekommen?
Nee, das müssen sie nicht. Die Sender können das entsprechend prüfen. Und wie gesagt, sie haben aber nicht wahnsinnig viel Spielraum, um Sachen abzulehnen. Sie prüfen das juristisch, aber eben nicht redaktionell.
Und das ZDF hat den Spot jetzt abgelehnt. Dagegen ist die NPD vorgegangen und hat das jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht ja nun verloren, den Vorgang. Was kann die NPD jetzt tun?
Ja, sie kann den Spot überarbeiten oder auch einen neuen Spot einreichen. Diese Möglichkeit gibt es immer bei einer Ablehnung, selbst wenn man damit nicht vors Gericht geht. Aber die Partei muss sich eben trotzdem an die Fristen halten, sonst verliert sie möglicherweise ihren Sendeplatz, der ihr schon vorher zugeordnet wurde. Bei der NPD ist das jetzt so. Im ZDF, da hätte der Spot heute laufen sollen. Für die zweite Ausstrahlung am 15. Mai hat sie noch die Chance. Und wahrscheinlich wird ihr da gerade wegen dieser Geschichte aktuell auch nochmal neue Aufmerksamkeit zuteil werden. Das Erste hat den Spot auch abgelehnt, das Deutschlandradio auch. Und fürs Deutschlandradio kann die NPD noch eine neue Fassung erstellen. Da stehen die beiden Sendetermine erst noch bevor und die Fristen fürs Einreichen sind auch noch nicht abgelaufen. Der neue Spot wird aber auch dann wieder geprüft und dann beginnt das Verfahren praktisch wieder von vorne.
Und wir haben den Spot nicht gefunden, zum Beispiel auf der NPD-Facebook-Seite. Und auch der Verband der privaten Rundfunkbetreiber hat von der NPD nichts zugespielt bekommen. Danke Stefan Fries für die Einschätzungen. Machen Influencer Schleichwerbung oder nicht? Dazu gibt es ein interessantes Urteil aus München. Der Verband Sozialer Wettbewerb sah in Beiträgen von Kathi Hummels Schleichwerbung. Sie aber bekam recht. Details aus München von meinem Kollegen David Harting.
Weder Kathi Hummels noch ihr Anwalt waren gekommen. Dabei hätte sich die Influencerin, Instagram-Berühmtheit und Fußballer-Ehefrau freuen können. Die Richterin wies die Klage ab. Der Verband Sozialer Wettbewerb hatte Kathi Hummels vorgeworfen, in mehr als einem Dutzend von Fällen in ihrem Instagram-Account Schleichwerbung zu machen und nicht deutlich zu kennzeichnen, dass in Beiträgen Werbung vorkomme. Doch das sah das Gericht anders, erläutert Gerichtssprecherin Anne-Christine Fricke.
Der mündige Verbraucher muss, wenn er sich den Account einer Kathi Hummels anguckt, die eben auch in der Öffentlichkeit steht, die sehr viele Follower hat und die ihren Account anders als andere für alle zugänglich macht, wissen, dass es sich hier um ein Profil handelt, das zumindest auch kommerziell genutzt wird.
Also werde niemand getäuscht auf Kathi Hummels Profil. Keiner ihrer 500.000 Follower könne annehmen, dass das eine echte Freundschaft sei, die die Influencerin mit ihren Fans eingehe. Das heutige Urteil klärt allerdings noch keine offenen rechtlichen Fragen, denn der Richterspruch, den das Landgericht München I gefällt hat, ist noch nicht rechtskräftig. Der heute unterlegene Verband Sozialer Wettbewerb hat erst vor wenigen Wochen einen ähnlich gelagerten Fall gegen die Influencerin Pamela Reif gewonnen und noch viele andere Influencer abgemahnt. Eine obergerichtliche Entscheidung gibt es bislang noch nicht.
David Harting aus München. Ich habe kurz vor der Sendung mit Sascha Schulz sprechen können. Er ist Digital-Marketing-Berater für Influencer und für Firmen, Mitgründer der Influencer Marketing Academy. Zuerst haben wir über die Kernbotschaft des Münchner Urteils gesprochen. Wenn man bei einem Influencer reinschaut, dann weiß man, dass man auch beeinflusst wird. Die Frage an Sascha Schulz: Überrascht Sie das Urteil?
Natürlich kann man damit rechnen. Und natürlich kann man auch damit rechnen, dass viele Influencer ja alternativ zu bezahlten Kooperationen kaum Möglichkeiten haben, überhaupt ihre Arbeit zu refinanzieren. Und auch die Akzeptanz solcher Werbeposts, die bei den Followern häufig, sage ich mal so, vielleicht auch überwiegend vorhanden ist, und auch die Akzeptanz einer Kennzeichnung als Werbung spricht da ja für sich. Das heißt, es ist tatsächlich so, wer zum Beispiel auf Kanälen wie Instagram oder auch Facebook Beiträge von Influencern sieht, geht häufig davon aus, dass es Kooperationen mit Unternehmen gibt, wenn es darum geht, dass die Influencerin, der Influencer zum Beispiel Produkte, Trends, Ziele, Reiseziele oder Ähnliches vorstellt.
Und dann ist doch aber da diese interessante Detailfrage, müssen Influencer jetzt auch Posts als Werbung kennzeichnen, für die sie gar nicht bezahlt werden?
Ja, wissen Sie, das ist eine ganz interessante Frage. Viel interessanter ist aber zu beobachten, welche Auswüchse die Verunsicherung von vorwiegend ja sehr jungen Menschen, die ihre Rolle als Influencer sehen, welche Verunsicherung es im Markt gibt. Da werden ja teilweise Stilblüten getrieben, wie Deklarationen, die sich dann lesen als unbezahlte Werbung, weil Namensnennung. Also, ich denke, es gibt eine ganz klare Aussage dazu, was gekennzeichnet werden muss und was nicht. Diese Informationen kann man auf der Website der Medienanstalten abrufen. Es ist die-medienanstalten.de. So aus der Sicht auch des Anwaltes unserer Akademie. Eine sehr, sehr gute Zusammenfassung, in welchem Kanal man wann, was, wie kennzeichnen muss.
Und da ist also sozusagen alles geklärt und ruhig. Und trotzdem, wie beobachten Sie diese Aufregung im Netz?
Ja, die Aufregung im Netz entsteht meines Erachtens nach vorwiegend einmal durch fehlende Informationen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass sehr, sehr viele Influencerinnen und Influencer diese Informationszusammenstellung der Medienanstalt nicht kennen und noch nicht durchgelesen haben. Zum Zweiten ist es natürlich eine Verunsicherung untereinander. Und zum Dritten ist es sicherlich auch eine Angst. Ich meine, wir reden von wirklich sehr jungen Menschen, die vielleicht ihre Zukunft oder vielleicht auch nur ihren Nebenerwerb im Influencen sehen. Und die meisten von denen haben ein paar hundert Euro pro Monat im Durchschnitt an Einnahmen. Und wenn dann natürlich durch die Presse geht, dass wir hier über tausende Euro an Abmahnsummen sprechen und es ja auch vereinzelt schon solche Fälle gab, ist die Verunsicherung natürlich groß. Wahrscheinlich möchte diese Summe an Geld niemand riskieren und dadurch entstehen sehr eigenartige Formen der Kennzeichnung heute.
Auch vielleicht nach diesem Urteil aus München, welchen Tipp geben Sie in Sachen Wettbewerbsrecht?
Gut, Wettbewerbsrecht für mich hat nicht nur etwas damit zu tun, dass ich Werbung als Werbung kennzeichne. Es gibt noch viele andere Facetten, die darunter fallen. Aber wenn ich mich jetzt nur auf die Werbekennzeichnung konzentrieren würde, würde ich sagen, die-medienanstalten.de, Unterlage herunterladen, gucken, auf welchen Plattformen man aktiv ist und die dort vorgeschlagenen Formulierungen verwenden. Es muss natürlich auch Influencerinnen und Influencern klar sein, dass es einen Unterschied gibt zwischen journalistisch-redaktioneller Arbeit, so muss man dann ja auch eigenkreierte Inhalte nennen, und reinen Werbeposts. Und es muss natürlich auch, und das muss ich fairerweise sagen, auch eine Wettbewerbsgleichheit zum Beispiel zu gedruckten Medien oder zum Fernsehen geben. Da erinnern wir uns ja, es war wahrscheinlich schon 10 Jahre her, auch um große Diskussionen, dass im Abspann von irgendwelchen Vorabend-Krimiserien Sponsoren genannt werden mussten oder dass plötzlich irgendwelche Logos von Autos entfernt wurden. Das heißt, alle diese Themen haben wir schon mal diskutiert. Die hatten wir im TV-Bereich. Wir haben die Kennzeichnung als Sponsored Content oder Sponsoring oder Werbung oder was auch immer im Print-Bereich. Und natürlich haben wir sie jetzt auch bei Influencerinnen und Influencern, weil wir haben hier eine Verschiebung von Werbeetats, die es zu beobachten gibt. Wir reden von einem Multimilliarden-Euro-Markt im Influencer-Marketing, und das Geld, also die Budgets, die zur Verfügung stehen, um Werbung zu machen, die werden natürlich nicht mehr, die werden verschoben. Das heißt, die gehen vielleicht auch etwas weg von klassischen Kanälen wie TV und Print und möglicherweise etwas stärker hin in interaktive Kanäle, und dass da natürlich jetzt verschiedene Interessenlagen gibt, um diese Verschiebungen entweder zu kompensieren oder um da zumindest für gleiche Grundregeln zu sorgen, ist ja total verständlich.
Das ist die Einschätzung von Sascha Schulz, Strategieberater für Digitalmarketing. Vielen Dank.
Gerne.
Medias Res. 3 Fragen an
Franziska Schreiber. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus Dresden. Ich war Bundespressesprecherin der Jugendorganisation der AfD auf Bundesebene und Vorsitzende der Jugendorganisation in Sachsen. Ich mache jetzt YouTube für Funk. Ich habe einen Kanal, der heißt Franziska Schreiber, und dort beschäftige ich mich mit kontroversen Themen und auch mit der Medienlandschaft.
Was läuft gut in den Medien?
Also was ich gut finde, ist, dass es generell ein Umdenken, auch ein selbstkritisches Reflektieren der eigenen Aufgabe geht und dass wir immer häufiger bemerken, dass Journalisten auch hinter die Prozesse und hinter die Strategien von Demokratiefeinden schauen und nicht mehr über jedes Stöckchen springen, was ihnen hingehalten wird.
Was läuft schlecht in den Medien?
Dass es dann doch noch zu häufig gemacht wird. Generell, glaube ich, muss der Weg hin sein zu noch mehr Objektivität und einfach nur berichten, was ist. Natürlich wird es immer subjektiv sein, ja, wir haben alle zwei Augen, zwei Ohren und durch die können wir nur sehen und hören, aber dann einfach nur objektiv aufzuschreiben oder zu berichten, was wir gesehen haben, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, vor der die Medienlandschaft steht.
Und bei Ihnen?
Was mich sonst gerade beschäftigt, ist einfach dieses Gefühl von Freiheit, dass ich sagen und schreiben darf, was ich will, und manchmal die kleine Angst davor, dass es irgendwann ich das nicht mehr zu schätzen weiß und ich diese große Erleichterung darüber nicht mehr fühlen kann. Aber ansonsten geht's mir super.
Im Jahr gut 1,5 Milliarden Euro Umsatz macht der Werbevermarkter Ströer in Deutschland. Längst nicht mehr nur durch Plakatwände und Litfaßsäulen, sondern zunehmend digital mit Internetauftritten. Vor gut einem Jahr startete Ströer das Nachrichtenportal Watson.de und will da vor allem ein junges Publikum erreichen. Die Firma definiert Watson als Newsportal für Digital Natives, die statt mit Zeitung mit Smartphone und Social Media aufgewachsen sind. Diesen Nutzern verspricht Watson das Gegenteil von Bleiwüsten und Litfaßsäulen, emotional erzählte Inhalte. Ein Versuch in Journalismus ist das. Die Online-Nutzer landen häufig dort. Auch, weil auch dieses Portal inzwischen der Firma Ströer gehört. Gute Voraussetzungen. Doch Christopher Obhofen sieht bei Watson.de als Beispiel für die jungen Portale auch Schattenseiten.
Ein Jahr nach dem Start von Watson.de klingt die Bilanz von Ströer positiv. Trotzdem wollten die Verantwortlichen im Konzern zu diesem Thema aktuell kein Interview geben. Sie äußerten sich nur schriftlich.
Die Entwicklung verläuft im Erwartungskorridor. In puncto Nutzerzahlen sind wir sehr zufrieden. Das war und ist kein Selbstläufer, sondern harte journalistische Arbeit.
In Hinblick auf die Reichweite liegt Watson.de auf Platz 2 bei den jungen Newsportalen, hinter dem Spiegelangebot Bento, aber vor dem Zeitangebot Z. Watson.de profitiert aber wie die Angebote von Spiegel und Zeit von den Verlinkungen auf größere Portale. Ein nicht unerheblicher Teil der Nutzer kommt also von der großen Schwester t-online.de. Laut Ströer sind das aber vergleichsweise wenig Nutzer. In der schriftlichen Stellungnahme heißt es:
Der Anteil der Visits, die über Links auf t-online.de entstehen, hat sich im ersten Jahr von Watson.de auf 15-20% eingependelt. Viel wichtiger sind Social Media und Search.
Der Medienökonom Christian Wellbrock von der Universität Köln hält die Verlinkungen von t-online aber für maßgeblich.
Wenn man den Zahlen glaubt, die man in der Fachpresse liest, dann ist es tatsächlich aktuell so, dass fast 2/3 des Traffics auf Watson.de von t-online.de kommt.
Um möglichst viele Nutzer auf die Seite zu locken, nutzt Ströer ein großes Geflecht von Facebook-Communities, in denen Links zu Watson.de gepostet werden. Der Werbekonzern wirbt damit, dass er so mehr als 50 Millionen Menschen erreicht. Das Perfide daran, die Community-Seiten gehören Ströer. Ein Beispiel ist die Männerseite. Hier werden Artikel und Bilderstrecken verschiedener Medien für echte Männer verlinkt. Das gefällt über 1 Million Menschen. Welche Artikel verlinkt werden, hängt aber vor allem davon ab, wer dafür bezahlt. In der Vergangenheit waren das unter anderem Axel Springer und Burda. Dabei sind diese Werbeplattformen auf den ersten Blick nur schwer als solche zu erkennen. Diese Methode erklärt übrigens auch die relativ stark schwankenden Nutzerzahlen von Watson.de. Das, was Ströer harte journalistische Arbeit nennt, ist wohl nur begrenzt ausschlaggebend für den Erfolg. In der Redaktion hat es ohnehin geknirscht. Darauf deutet auch ein Tweet der damaligen Chefredakteurin Gesa Meyer hin.
Wir als Chefredaktion haben uns entschlossen, Watson.de zu verlassen. Grund ist die unterschiedliche Auffassung der Ausrichtung der Redaktion.
Das klang wenige Monate vorher im Deutschlandfunk-Interview noch ganz anders.
Wir müssen uns hier nicht die Frage stellen, ist das dem Haus angemessen? Also wir kriegen auch nie das haben wir aber immer schon so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht. Und das sind, finde ich, journalistische und publizistische Freiheiten, die auch nicht mehr so häufig zu finden sind.
Meyer hatte vorher bei der Konkurrenz gearbeitet. bei Bento, dem Marktführer für junge Newsportale aus dem Spiegel Verlag. Die journalistischen und publizistischen Freiheiten waren bei Watson aber wohl doch nicht so groß, wie man aus dem Umfeld der Redaktion hört. Das, was zählte, waren die Zahlen, heißt es. Das scheint einigen Mitarbeitern nicht gefallen zu haben. Viele von ihnen haben gekündigt. Ströhr erklärt das in seiner schriftlichen Stellungnahme.
Ein Neustart von einer redaktionellen Newsmarke für Millennials ist per se schon eine Aktion, bei der wir wenig auf Erfahrung setzen konnten, weil es sie schlichtweg nicht gibt. Damit verbunden sind natürlich auch stetige Veränderungen und zwar von Anfang an. Nur so können wir uns entwickeln und auch das eigene Profil schärfen.
Ganz konkret, die neue Chefredakteurin kommt von der Huffington Post Deutschland und das deutet auf einen Strategiewechsel hin. Was zählt, ist die Reichweite. Ob das reicht, um profitabel zu arbeiten? Medienökonom Wellbrock hat Zweifel.
Ob das jetzt mittel- und langfristig profitabel sein kann, ganz allein über die Inhalte, bin ich da sehr skeptisch. Man sieht das ja auch an der Konkurrenz in dem Markt. Also Weiß und BuzzFeed haben da Schwierigkeiten, haben in jüngster Vergangenheit Mitarbeiter entlassen.
Davon ist bei Watson.de allerdings nicht die Rede. Und das aus gutem Grund, vermutet Wellbrock.
Ich glaube, dass es sich Ströer fast nicht leisten kann, so ein Angebot einzustampfen, aus dem Grund, weil sie eben daran interessiert sind, ein möglichst weitläufiges Werbeumfeld zu schaffen für die eigentlichen Kunden, also womit Ströer dann letztendlich Geld verdient.
Und genau darum geht es dem Werbekonzern Ströer. Geld verdienen und zwar mit Werbung.
Christopher Ophofen über Watson.de. Und jetzt echte, gedruckte Zeitung von morgen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Frank Schulze. Ich bin der Leiter der Norderstedter Regionalausgabe des Hamburger Abendblattes. In unserer morgigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Arbeit des Norderstedter Jugendamtes. In Norderstedt mit 80.000 Einwohnern, die fünftgrößte Stadt in Schleswig-Holstein, hat es im vergangenen Jahr 161 Meldungen über sogenannte Kindeswohlgefährdung gegeben. Das sind immerhin 20% mehr als 2017. Diese Meldungen werden meistens von der Polizei, von Verwandten, Nachbarn oder auch den Kindern selbst getätigt. Und wir haben mit der Leiterin des Jugendamtes gesprochen, die uns einmal erläutert, woran dieser enorme Anstieg der Gefährdungszahlen zurückzuführen ist. Sie glaubt, es liegt daran, dass einfach unheimlich viele junge Familien nach Norderstedt gezogen sind. Die Stadt liegt ja direkt an der Grenze zu Hamburg. Es liegt aber auch daran, dass das Jugendamt selbst Personal besser aufgestellt ist.
Das war Medias Res. Hier verabschiedet sich am Mikrofon Henning Hubert mit Dank fürs Zuhören. Gleich um 10 nach 4 Dina Netz im Büchermarkt. Mehr von uns auf unserer Seite www.deutschlandfunk.de/mediasres. Da haben wir für Sie das NPD-Thema vom Beginn dieser Sendung nochmal aufgearbeitet.